So, jetzt darf ich. Schön mal wieder bei euch zu sein. Schön mal wieder mit euch zusammen das Wort Gottes aufzuschlagen und uns an die Wahrheiten erinnern, die das Wort Gottes lehrt. Ich möchte mit einer Frage einsteigen, bevor ich euch den Bibeltext verrate. Im Philipperbrief, wer das schon mal aufschlagen will, darf schon mal. Das Kapitel und so kommen wir später dann dazu. Die Eingangsfrage ist, wenn der Heilige Geist es euch aufs Herz legt, unseren deutschen Bundeskanzler, den Olaf Scholz, mit dem Evangelium zu erreichen, was würdet ihr euch für eine Strategie überlegen, ihn bestmöglich das Evangelium nahezubringen? Wie kommt ihr an ihn ran? Überlegt mal kurz und dann sage ich euch meine Strategie. Meine Strategie wäre, also nicht meine, sondern die von Herrn Jesus, die mit Paulus gewählt hat, ihn ins Gefängnis zu sperren, ihn einzusperren und ihn aufs Gericht warten zu lassen. Der Text, den ich gleich lesen möchte, ist in Philipper Kapitel 1. Paulus schreibt hier aus der Gefangenschaft und berichtet, wie Jesus ihn ins Gefängnis gesperrt hat, damit er dort unter anderem dem römischen Kaiser das Evangelium bringt. Ich möchte diesen Text lesen, da möchte ich nochmal beten. Philipper 1, Abvers 12 bis 14. Ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums geraten sind, sodass meine Fesseln Christus offenbar geworden sind in dem ganzen Prätorium und allen anderen. Und dass die meisten der Brüder, indem sie im Herrn Vertrauen gewonnen haben, durch meine Fesseln vielmehr sich erkühnen, das Wort Gottes zu reden, ohne Furcht. Jesus, und so bitten wir dich jetzt, heute Morgen, dass du dich erbarmst ein weiteres Mal über dein Volk, dass du es schenkst, dass ich gut reden darf, dass ich dein Wort verkündigen darf ganz nah, was dein Anliegen ist, dass du deinen Geist gibst beim Hören, dass du Störendes wegnimmst, dass du die Ohren verschließt, dass du die Augen verschließt, vor was ablenkst und uns ganz auf dein Handeln in dieser Welt ausrichtest. Dass Jesus, bitte schenk du. So schenk, dass ein Umdenken uns geschieht, dass diese Wahrheiten, deine Wahrheiten uns gefestigt werden, dass wir Freude an deinem Handeln finden, auch wenn es unserem Denken in dieser Welt widerspricht. Ist, dass wir so Frieden finden und dass dein Wort uns belebt zu geistlichen Menschen und geistlichem Wachsen lässt. Jesus, bitte wirke du dieses Wunder über all meine Schwachheit hinaus. Amen. Die Botschaft vom heutigen Predigttext ist, dass Jesus Christus durch Drangsal hindurch das Evangelium noch weiter verherrlichen wird. Von Leid zu Herrlichkeit ist das Handeln Jesu in dieser Welt. Und ich habe heute zwei Punkte mit euch vor. Zum einen möchte ich euch zeigen, dass es nicht allein hier im ersten Jahrhundert, ungefähr 60 nach Christus, bei Paulus so war, sondern ich möchte euch zeigen, dass das die Botschaft der ganzen Schrift ist. Wir werden nachher 1. Mose 1, Vers 1 aufschlagen und einen kurzen Durchgang durch die ganze Schrift hin machen. Das war Jesu Weg durch alle Zeiten hindurch. Und dann als zweiten Schritt wollen wir uns konkret bei Paulus anschauen, wie war das in seinem Leben. Also zunächst einmal ein Prinzip aus der Schrift und dann hier genauer in diesen Bibeltext hineingehen. Und so lasst uns mal aufschlagen, ganz am Anfang in 1. Mose 1, Vers 1. Und lasst uns in den ersten drei Kapiteln schauen, warum ist es so, dass Gott von Leid zu Herrlichkeit kommt, dass Gottes Plan ist, immer durch Leid hindurch sich zu verherrlichen. Ich möchte in der Schöpfung einsteigen, und zwar, guck mal, ob ich das da oben liegen bleibt. Ja, vielleicht. Ich möchte in den sechsten Tag einsteigen in der Schöpfung, und zwar in Kapitel 1, Vers 26. Dort sagt Gott, spricht Gott, und Gott sprach, lasst uns, ich warte nochmal, 1. Mose 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, nach unserem Gleichnis. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über das ganze Vieh auf der Erde und über alles Gewürm, das sich auf der Erde regt. Gott schafft also den Menschen und sagt, er soll mein Ebenbild sein. Das heißt, er soll mein Repräsentant sein. Den ich absende, dass er Botschafter für mich ist, dass die Menschheit, dass die Schöpfung, dass die Engelswesen ihn anschauen und von ihm über mich lernen. Sie schauen den Adam an und sagen, wow, das ist Adam, wie herrlich muss sein Schöpfer sein. Das ist Gottes Ziel. Wir können sagen, Adam ist Repräsentant, er ist Botschafter für Gottes und in Adam die ganze Menschheit. Gott wollte sich durch Adam repräsentieren. Vers 28 geht es weiter. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde, macht euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alles Vieh auf der Erde. Gott sagt jetzt zu Adam, nicht allein an diesem Ort, sondern auf der ganzen Welt, seid fruchtbar, mehrt euch, seid auf der ganzen Welt meine Botschafter. Wie? Seid fruchtbar, mehrt euch durch Fortpflanzung. Wie soll ein einziger Mensch allein die ganze Welt mit Gottes Botschaft erreichen? Das ist unmöglich. Deswegen sagt er, vermehrt euch. Und dann nimmt Gott ihn, der Bericht, Kapitel 2, dreht nochmal eine Schlaufe und sagt, er setzt den Menschen in den Garten Eden hinein und sagt, von dort aus fang bitte an, in die Welt zu erreichen. Und wie? Indem, dass du die Welt, die ganze Schöpfung zu einem schönen Garten machst. Schaut mal mit mir Kapitel 2 in Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Das heißt, Gott sagt, erreiche die ganze Welt und starte hier in Eden. Und dann sagt er, bitte sei ein Landschaftsgärtner oder sei ein Gärtner und mach die ganze Welt zu einem schönen Paradies, das sich ausbreitet und es wächst, dass die ganze Menschheit erfahren kann, so ein schöner Garten, so ein Paradies, in dem wir leben, wie gut muss dieser Schöpfer sein. Das ist der Auftrag Gottes an Adam. Und die Geschichte geht weiter, ich denke, es sind nicht viele Tage, und wir kommen in Kapitel 3 an. Die Schlange kommt, sie verführt Adam, sie verführt die Frau und sie fallen in Sünde. Und Gott beginnt infolgedessen, den Adam, die Schlange zu verfluchen, die Frau zu verfluchen und dann den Adam zu verfluchen. Da wollen wir reingehen in Vers 16. Was ist Gottes Fluch über die Frau? 1. Mose 3, Vers 16. Und zu der Frau sprach er, Gott, ich werde die Mühsal deiner Schwangerschaft sehr mehren. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und nach deinem Mann soll dein Verlangen sein und er wird über dich herrschen. Was ist Gottes Auftrag an die Frau, an die Menschheit? Vermehrt euch, füllt die Erde durch Vermehrung. Und dann kommt die Sünde dazu und Gott sagt, ihr werdet in der Schmerzen gebären. Diese Auftrag Gottes, vermehrt euch, ist ab diesem Moment unter Leid gekennzeichnet. Jede Frau, jeder Mann, der bei einer Geburt dabei war, die Frauen vor allem, ihr wisst, von was er spricht. Wie verbreitet sich die Menschheit über diese Welt? Nur durch Leid hindurch. Schon allein deswegen, weil durch Leid geboren wird. Vers 17. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört hast und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe und gesprochen habe, du sollst nicht davon essen, so wird der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen und du wirst das Kraut des Feldes essen. Das ist der zweite Aspekt, oder? Gott sagt zum Menschen, bebaue und bewahre diesen Garten und breite ihn in die ganze Welt aus. Und auch dieser Aspekt, so sagt Gott, liegt unter dem Fluch. Jeder von uns kennt es, der einer Arbeit nachgeht, sie ist anstrengend, sie ist mühselig. Wir müssen uns hart erarbeiten, dass wir leben können. Adam musste ab diesem Moment hart arbeiten, um Gottes Garten in die ganze Welt hinauszubreiten. Wir können die Geschichte durchgehen, wir können da nach draußen schauen, er hat es nicht hingekriegt. Adam hat gescheitert. Aber was sehen wir hier? Hier sehen wir den Grund, warum Gott durch Leid hindurch zur Herrlichkeit kommt. Weil die Sünde in diese Welt gekommen ist. Und wir sehen, es war schon immer so. Und die Geschichte geht weiter. Wir sehen Kain und Abel, da ist Leid. Wir sehen in Kapitel 5, einer nach dem anderen stirbt, das Leid greift um sich. Kapitel 6 und 7, 8, dann kommt Noah, Abraham, Isaak, Jakob. Wenn ihr die Geschichte durchgeht, da ist immer wieder Leid und Leid und Leid, bis wir bei Josef ankommen. Und Josef wird von seinen Brüdern gehasst. Warum? Weil er Sünde hingewiesen hat. Josef wird von seinen Brüdern verkauft, weil er der gehasste Lieblingssohn des Vaters ist. Josef kommt nach Ägypten und kommt in das Haus des Pharaos. Und dann heißt es, und Gott war mit ihm und Gott segnet das Haus des Pharaos um Josefs wegen. Und er war ein ehrlicher Mensch, er war einer, der Gott repräsentiert hat. Aber er wird verführt von der Frau des Pharaos. Aber in Gottes Gnade, Josef bleibt standhaft, weil er ein Vorbild auf Christus ist. Und was passiert? Obwohl Josef ein Zeuge Gottes ist, kommt er doch ins Gefängnis, wird verleumdet von der Frau dieses Potiphars, kommt ins Gefängnis, sitzt dort über Jahre hin, obwohl er nichts getan hat. Und er fährt Leid, und er fährt Leid, und er fährt Leid. Und Gott nimmt ihn. Und es heißt, er wird zum Vater des Pharaos. Gib mir mit mir in Kapitel 45. Seine Brüder kommen, weil sie Speise kaufen wollen. Und er hat die Möglichkeit, jetzt mit ihnen abzurechnen. Aber schaut mal, was für eine Erklärung Josef ihnen gibt, trotz all diesem Leid, das in seinem Leben war. Kapitel 45, ab Vers 5. In den ersten Versen ergibt sich dort zu erkennen. Und dann ab Vers 5 spricht er zu ihnen: Und nun betrübt euch nicht und zürnt nicht über euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Schaut mal, warum der Grund ist. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Wichtig, er sagt nicht, ihr habt mir Leid zugefügt. Nein, sondern er sagt, es war Gott, der diesen Weg durch Leid hindurchgegangen ist. Vers 6. Denn schon 2 Jahre ist die Hungersnot im Land und noch 5 Jahre, in denen weder Pflügen noch Ernten geben wird. Und Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu setzen auf der Erde und euch am Leben zu erhalten für eine große Rettung. Was ist das? Wisst ihr, unter seinen Brüdern, da war der Judah. Und dieser Judah musste um alles in der Welt überleben und seine Nachkommen. Warum? Weil aus ihm der Messias hervorkommen würde. Gottes Plan war, dieser Judah und seine Familie und dieses Volk darf nicht sterben, weil es eine große Rettung geben wird durch den Messias, der aus dieser Linie hervorkommen wird. Und Josef sagt, ja, da war Leid in meinem Leben. Ja, da war Drangsal und eigentlich ihr habt es verursacht. Aber Gott hat dadurch gehandelt, weil es sein Plan war, so zur Herrlichkeit zu kommen. Was sehen wir hier in dieser Bericht über Josef? Wir sehen, Gott gebraucht Leid, um seinen Weg zur Herrlichkeit, zur Rettung zu gehen. Und die Jahre gehen ins Land, ihr könnt 2. Mose Kapitel 1 aufschlagen. Die Jahre gehen ins Land, Josef stirbt, der Pharao stirbt, es kommen andere Könige in Ägypten auf und sie kennen Josef nicht mehr. Aber das Volk war fruchtbar und mehrte sich, so wie es Adam aufgetragen wurde. 2. Mose Kapitel 1 Vers 6. Und Josef starb und alle seine Brüder und jedes ganze Geschlecht. Und die Kinder Israel waren fruchtbar und wimmelten und mehrten sich und wurden sehr, sehr stark und das Land wurde voll von ihnen. Sie erfüllen, was Gott Adam aufgetragen hat, oder? Seid fruchtbar und mehrt euch.
Aber dem König von Ägypten, dem Pharao, hat es nicht gefallen. Die Ägypter hatten Angst, das Volk wird zu viel, sie sind mehr wie wir. Und wenn dann Feinde kommen, sie finden einen Anlass, sie kämpfen gegen uns, sie wenden sich gegen uns und sie vertreiben uns aus unserem Land. Und so fangen sie an, dieses Volk zu unterdrücken, sie in Leid zu bringen und machen sie zu frohen Vögten. Sie lassen es, ich kann es lesen, Vers 11. Und sie setzten frohen Vögte über Israel, um es mit ihrer Lastarbeit zu drücken. Und es baute dem Pharao Vorratsstädte Pisom und Ramses. Und ich schaue mal Vers 12. Aber so wie sie es drückten, so vermehrte es sich und breitete sich aus. Was sehen wir hier? Das Volk von den Ägyptern unterdrückt das Volk Gottes. Aber was geschieht bei Bedrückung? Da geschieht Wachstum. Umso mehr sie es bedrückten, umso mehr wuchsen sie. Und im Fortgang, sie versuchen jetzt die Kinder umzubringen, aber das Volk gebärt und gebärt und es wächst weiter und weiter. Und die Jahre gehen ins Land, Gott befreit sein Volk durch Leid hindurch aus Ägypten heraus. Durch 10 Plagen wird das Volk befreit. Gott führt sein Volk durch die Wüstenwanderung. In einer Zeit, wo sie geprüft werden, wo ein hartes Leben ist, und bringt sie durch die Wüste hindurch in das verheißene Land. Die Geschichte geht weiter. Wir kommen zu Naomi und Ruth. Eine Hungersnot, viel, viel Sünde und der Tod von Vater, von 2 Söhnen, die Flucht nach Moab. Und dann kommt Ruth in diese Familie hinein. Und Gott schafft Herrlichkeit. Dann kommt Obed, Isai und David. Punkt, Punkt, Punkt. Jesus Christus. Gott schafft durch Leid hindurch auch bei Naomi und Ruth. Oder David selber. Gott salbt ihn durch Samuel zum König. Und dann kommen erstmal Jahre der Jahre der Jahre der Flucht vor Saul, weil er ihn umbringen wollte. Hier verstecken, da verstecken. Angst, weil er die Stadt umzingeln wollte, wo David drin war. Welch Leid war das? Aber David kommt durch Leid zur Herrlichkeit und er wird der König in Israel, dem der ewige Nachkomme verheißen wird. Und die Geschichte geht weiter und es geschieht immer wieder. Da kommt Leid, die Aram greift an, das Volk bebt, Jesaja 7, und er sagt, bleibt ruhig. Denn ich gebe euch ein Zeichen, die Jungfrau wird schwanger werden. Und bis dieser Sohn Milch trinken wird, ist Aram lang vergessen. Und die Geschichte geht weiter und der nächste Feind kommt Assyrien und das Volk bebt Witter. Und Gott rettet sie, schlägt an einem Tag 185.000 von den Feinden. Und das Volk fällt wieder in Sünde und die Babylonier kommen und sie führen sie ins Exil. Aber Gott befreit sie aus dem Exil und führt sie zurück und baut den Tempel wieder auf. Esra, Nehemia, Haggai, Zacharia baut einen Tempel wieder auf und er führt sie zu neuer Herrlichkeit. Und die Geschichte geht weiter und es kommt wieder Leid. Gott schweigt über 400 Jahre und es wird Jesus Christus geboren. An welchem Punkt in der Geschichte erfährt die Menschheit den höchsten Punkt des Leides? Keine rhetorische Frage, dürft gerne antworten. An welchem Punkt ist der höchste Maß an Leid, das ein Mensch, das die Menschheit je erfahren hat? Nicht schüchtern? Das ist Golgatha, ja? Werbel? Ja, Golgatha, das ist Golgatha. An diesem Ort, wo unser geliebter Herr auf Golgatha vom Vater verlassen wurde, hat er das Gericht des zornigen Gottes getragen, das ihm nicht zustand. Aber Gott hat ihn da gerichtet. Und es gibt keinen Moment, wo es größeres Leid auf dieser Erde gab, als dieser Ort am Kreuz auf Golgatha. Als Christus sprach, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott selber stellt sich unter das größte Leid, das ein Mensch je ertragen hat. Aber darf ich euch fragen, an welchem Punkt wurde die Herrlichkeit des Evangeliums am absolut größten. An welchem Punkt? Auch auf Golgatha. In der Auferstehung, wie wir es wollen. Auch an diesen drei Tagen kommen Leid und Herrlichkeit im größten Maße so eng zusammen. Warum? Weil Gott von Leid zur Herrlichkeit kommt. Weil das Gottes Ratschluss ist. Und er verwirklicht das Evangelium, verwirklicht die Rettung seines Volkes durch das größte Leid hindurch. Und hier, liebe Gemeinde, ist der Grund, warum Leid, das wir ertragen werden, warum Leid, das Paulus ertragen hat, warum Leid, das David ertragen hat, warum Leid in deinem Leben, in deiner Familie, in dir, bei dir persönlich, niemals so groß werden wird, dass du es nicht tragen kannst. Warum Leid niemals von einem Gericht Gottes über dein Leben ist. Warum? Weil es Jesus Christus auf Golgatha getragen hat und dass der Gipfel des Leides längst überwunden ist. Christus hat gesagt, es ist vollbracht. Und hier ist zweitens der Punkt, warum wir glauben dürfen, dass jedes Leid in unserem Leben ein Ziel, ein herrliches Ziel hat, weil Christus, Paulus sagt es in Römer 8, so weil Gott uns seinen Sohn geschenkt hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles aus Gnade schenken? Wie wichtig ist dieses Leid seines Sohnes auf Golgatha? Das ist die Garantie dafür, dass unser Leid niemals uns zugrunde richten wird. Und es ist die Garantie dafür, dass Gott uns niemals durch Leid hindurch richten wird. Generell niemals richten wird. Schlagt mal auf den Philipperbrief. Ich möchte hier diese Botschaft über das Leiden Christi in Kapitel 2 mit euch anschauen, um das von der Schrift her zu untermauern. Weil wir den Text nach ein Philipper haben, dachte ich gehe hier auch in Philipper. Und wir haben hier von Paulus tatsächlich einen wunderbaren Text, der uns das Leiden und die Herrlichkeit Christi beschreibt. In Kapitel 2 möchte ich ab Vers 5 lesen. Philipper 2, ab Vers 5. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Paulus sagt, Gott und Christus waren 1:1 die gleichen. Christus ist ewiger Gott. Und alles, was Gott ist, ist Christus. Ich und der Vater sind eins, Johannes 10, Vers 30. Und jetzt schau mal, Vers 7. Sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in der Gestalt eines Menschen erfunden. Sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Dieser, der Gott, ewiger Gott ist, er sagte, ich selbst nehme Knechtsgestalt an. Es heißt hier sogar, ich mache mich zu nichts. Kolosser sagt, er ist die Fülle und jetzt macht er sich zu nichts. Und er wurde uns Menschen gleich. Er hat sich erniedrigt. Er wurde gehorsam. Und er war gehorsam bis zum Tod, und Paulus unterstreicht nochmal, ja, bis zum Tod am Kreuz. Der vollkommene Gehorsam, die vollkommene Erniedrigung hat Jesus Christus getragen. Ich möchte euch auf zwei Punkte hier hinweisen, oder ein Punkt, der das gleiche ist. Vers 7 fängt an, sondern sich selbst. Und guckt mal, Vers 8, sich selbst erniedrigen. Das ist der Unterschied zwischen Adam, zwischen Josef, zwischen Israel, zwischen David, zwischen Ruth, zwischen Paulus, zwischen dir, zwischen uns allen und Christus. Keiner von uns geht diesen Weg und erniedrigt sich selbst. Keiner hat sich das selber ausgesucht. Josef stand nicht da und hat gesagt, Frau von Potiphar, such mal einen Grund, damit ich ins Gefängnis komme, weil der Messias wird leiden, ich will auch leiden. Hat er nicht gesagt. Keiner. Aber Christus sagt, ich gehe selber diesen Weg. Und jetzt schaut mal das Herrliche in Vers 9. Wie beginnt Vers 9? In der Bibel steht ein Darum. Darum, weil er sich erniedrigt hat, darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über jedem Namen ist, damit in den Namen Jesu jedes Knie sich beuge, derer der himmlischen und der irdischen und der unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Weil sich Christus erniedrigt hat, hat Gott ihn genommen und ihn erhöht über jeden Namen und an die höchste Stelle gestellt. Das hat Gott gemacht, weil sich Christus erniedrigt hat. Ihr seht, liebe Gemeinde, selbst bei Christus und bei ihm im größten Maße von Leid zur Herrlichkeit hindurch. Das ist der Weg Gottes. Und es hat nicht bei Christus aufgehört, sondern es ging weiter. In der Apostelgeschichte, die Gemeinde nach Pfingsten, sie wächst und wächst und wächst und dann steht ein Saulus auf und er hasst Christus und er beginnt, Stephanus zu töten, ihn zu steinigen. Das ist der erste Märtyrer, von dem wir wissen. Und dann in Apostelgeschichte 8 heißt es, und die Gemeinde zerstreut sich. Sie müssen fliehen, weil dieser Saulus die Christen verfolgt hat. Das heißt in Kapitel 9, er schnaubte Mord und Drohung. Das war wie ein wilder Stier, dieser Saulus, dieser Paulus. Und er wollte auf das Volk Gottes losgehen, hat es hingekriegt zum Teil. Was geschieht dadurch? Das Volk zerstreut sich und Samaria, der Kämmerer von Äthiopien, Cornelius, der Römer, und sie alle bekommen dadurch das Evangelium. Von Leid zur Herrlichkeit. Dieser Paulus sagt in Kapitel 14 in der Apostelgeschichte, Vers 22, dass wir alle durch Drangsal in das Reich Gottes eingehen müssen. Wir alle haben diesen Weg. 2. Timotheus 3, Vers 12 steht, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Das ist ein Versprechen, das ich von Gott dir zusagen kann. Willst du gottesfürchtig leben in der Kraft Christi, du wirst Verfolgung leiden. Warum? Weil die Botschaft ist, von Leid zu Herrlichkeit. Die ganze Geschichte, in diesem kurzen Überblick, habt ihr mal an einem Gottesdienst die ganze Bibel gepredigt bekommen? In diesem kurzen Überblick, wir sehen, die Bibel hat die Botschaft, nicht die zentrale, sondern aber auch diese Botschaft von Leid zu Herrlichkeit. Und jetzt bitte, meine Botschaft ist nicht, stürze dich in Leid. Meine Botschaft ist nicht, wenn du nicht leidest, dann kannst du Gott nicht verherrlichen. Das ist nicht meine Botschaft. Die Bibel fordert uns nicht auf, bitte, liebe Gemeinde hier in Hirschlanden, und rennt auf das Messer zu und jagt es euch in den Bauch. Das ist nicht die Botschaft der Bibel. Aber die Botschaft ist, dass Gott durch Leid hindurch seine Herrlichkeit vermehrt. Das ist die Botschaft. Und Gott, hier in Philipper 2 sehen wir es dann. Komm mal, Vers 12, wir lesen ihn. Das ist direkt nach dem, was wir gerade gelesen haben. Paulus sagt, Philipper 2, Vers 12, daher, warum? Weil Christus gelitten hat und zur Herrlichkeit kam. Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Anwesenheit, sondern auch in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt. Liebe Gemeinde, die Botschaft ist, lebt treu dem Herrn. Lebt treu dem Herrn. Und wenn Leid kommt, und es wird kommen, dann seht es nicht als eine Katastrophe an, sondern seht es als den Weg an, wie Christus durch euch noch mehr Herrlichkeit erwirken möchte. Guck mal, Vers 29, Kapitel 1, Vers 29. Der ist nicht vorbereitet, aber das, doch, das passt, genau. Denn euch, Philipper 1, 29, denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, und ich schaut mal, sondern auch für ihn zu leiden. Das ist ein Geschenk Gottes. Die Botschaft heute ist, tut Buße. Buße bedeutet, denkt um. Habt einen anderen Blick auf das Leid in eurem Leben. Das ist ein Weg Gottes, den er gebraucht, um zur Herrlichkeit zu kommen. Wir haben das Prinzip uns angeschaut, jetzt wollen wir Paulus anschauen, wie er das in seinem Leben beschrieben hat und damit dieses Prinzip von diesem Text ja nochmal untermauern und auf ein stabiles Fundament stellen. Vers 12. Ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, das ist mein Anliegen. Heute möchte ich euch Wissen vermitteln, nämlich göttliches Wissen. Wie sieht Gott diese Welt? Und zwar anders, wie es ein Mensch von Natur aus tut, wie es uns diese Welt erzählt und wie wir geprägt sind, wie wir sind. Paulus sagt, ich will, dass ihr wisst. Was sollt ihr wissen? Was soll die Gemeinde in Hirschlanden wissen? Ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums geraten sind. Ich möchte hier verschiedene Wörter hervorheben. Paulus spricht, er sitzt übrigens im Gefängnis in Rom, er spricht von seinen Umständen. Und dieses Wort an sich ist ein ganz wertneutrales Wort, oder? Wenn ich euch erzählen würde, liebe Gemeinde, wir sind hier heute Morgen hergefahren von Schwäbisch Gmünd, ungefähr eine Stunde, und ich habe mit meiner Frau gesprochen und da waren Umstände. Dann war das Gespräch positiv oder haben wir uns gestritten? Könnt ihr nicht sagen, oder? Es waren einfach Umstände. Vielleicht meine Mimik, oder Ruben erzählt schon so komisch, der will nicht erzählen, dass er mit seiner Frau gestritten hat. Vielleicht könnt ihr schon, denkt ihr, ihr könntet rausfühlen, das ist schlecht. Aber im Grunde dieses Wort Umstände ist mal ein ganz wertneutrales Wort, oder? Was sagt Paulus? Übrigens, wir hatten ein sehr intensives Gespräch heute Morgen tatsächlich. Nicht streiten, wir haben uns gut geeinigt, haben gut eine Lösung gefunden, nur das am Rand, dass ihr jetzt nicht darüber nachdenken müsst. Paulus sitzt im Gefängnis in einem römischen Loch, und bitte nicht Gefängnis hier, wie wir es hier kennen, sondern in einem römischen Loch, wartet auf seinen Prozess und er spricht von Umständen. Das heißt, bin ich hier, bin ich in Freiheit, bin ich bei euch Philippern, bin ich bei der Gemeinde in Rom, es ist grundsätzlich erstmal egal. Es macht nicht groß den Unterschied, sondern es ist einfach diese Situation, wie es ist. Guck mal in Vers 17, was er dort schreibt, Kapitel 1, Vers 17. Jene verkündigen Christus aus Streitsucht, nicht lauter, wobei sie meinen Fesseln Trübsal zu erwecken gedenken. Da gibt es Menschen, die versuchen, dem Paulus schlechtes Licht darzustellen. Und er sagt, diese führen mir Trübsal bei. Aber ohne diese Verleumdner wäre meine Situation okay. Das ist nicht schlecht, nicht gut, es ist einfach eine Situation. Schaut mal, wozu diese Umstände geführt haben. Vers 12. Ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums geraten sind. Dieses Wort, gehen wir mal schön der Förderung ein, dieses Wort Förderung ist ein Wort, das aus der Schiffssprache kommt. Und es meint, durch Schläge vorwärts kommen, also eigentlich durch Ruderschläge. Aber wir können es auch so sagen, ich nehme es, weil es eine Illustration ist, durch Schläge, durch Kraftanstrengung, durch Leid kommt man vorwärts. Das passt hier in diesem Kontext. Ein ganz, ganz seltenes Wort, ich denke an zwei Stellen im Neuen Testament, bin mich ganz sicher, kommt es vor. Vielleicht verwendet es Paulus hier sehr absichtlich. Aber schaut mal, was meine Umstände dienen zur Förderung. Aber das steht ja nicht, sondern meine Umstände dienen mehr zur Förderung. Warum? Dieses Wort im Griechischen, mehr zur. Diese Formulierung bedeutet eine Steigerung über das hinaus, was vorher da gewesen wäre. Ihr erinnert euch vielleicht an diese Frau, die 12 Jahre Blutfluss hatte. Und sie kommt, sagt zu Jesus, ich war bei vielen, vielen Ärzten, aber es wurde immer noch schlimmer. Das ist die gleiche Formulierung hier im griechischen Text. Und so sagt Paulus, es ist besser, dass ich hier im Gefängnis sitze, wie dass ich frei zu Fuß unterwegs bin. Wir haben auf der Bibelschule gelernt, 20.000 bis 30.000 Kilometer ist Paulus in seinem Leben unterwegs gewesen. Zu Fuß, zu Pferd, zu Kutsche, wie auch immer. Er war viel unterwegs, hat Gemeinden gegründet, hier und dort, und gepredigt und hat so viele Menschen erreicht. Und er sagt, es ist besser, dass ich hier im Gefängnis sitze, wie dass ich mich bewegen würde. Wer von uns wird auf diese Idee kommen, oder? Überlegt mal, hier in der Gemeinde würde Paulus sitzen, in einer der Reihen, und wir würden wissen, wow, Christus gebraucht ihn in einem so massiven Werk. Und er würde sagen, ich würde gern fortgehen, sendet mich bitte aus. Und ihr als Älteste würdet sagen, nein, auf keinen Fall, Paulus, du gehst hier. Ich suche einen Grund und ich schicke dich ins Gefängnis. Wir würden, hallo? Wahrscheinlich würdet mit eurem Ältesten mal den einladen zum Mittagessen und sagen, Wilfried, richtig? Alles okay bei dir? So. Nehmt zwei Brüder, einen Ältesten nur mit zwei Zeugen als Anklage. Aber ich würde es verstehen, oder? Aber wisst ihr, das hat nicht dein Ewald, dein Wilfried getan. Das hat Christus getan. Er hat gesagt, es ist besser, dass dieser Paulus ins Gefängnis kommt, wie dass er laufen kann und das Evangelium verkündigen kann. Versteht ihr, warum ich gesagt habe, umdenken? Das ist ganz, ganz anders, das Handeln Christi, wie das Handeln, das uns entspricht, das auch mir entspricht. Ein ganz anderes Handeln. Wie gut, dass Paulus hier in den Versen 13 und 14 das erklärt, was er damit meint. Wenn ich jetzt aufhören würde, würden alles, okay, Jesus sagt es und wir glauben ihm, aber verstehen tun wir es nicht. Aber er erklärt es uns. Schaut mal Vers 13. Der heißt, so dass, jetzt erklärt er, so dass meine Fesseln in Christus offenbar geworden sind, in dem ganzen Präritorium und allen anderen. Paulus sagt, jetzt sind meine Fesseln in Christus offenbar geworden. Lasst mich kurz auf dieses Wort Präritorium eingehen. Ich habe da gerne Aussprecher drin, Versprecher drin bei diesem Wort, deswegen will ich es kurz erklären. Das meint Kaserne. Präritorium ist dieser Ort, wo die Römer eigentlich das Bürgermeisteramt, wo auch die Soldaten sind. Jetzt war in Rom, da gab es keinen Bürgermeister, sondern war der Kaiser. Also es war die kaiserliche Kaserne, dort ziemlich sicher im Keller, in einem Loch, wo er auf seinen Gerichtsprozess gewartet hat. Und dort saß er. Und er sagt, in dieser, ich spreche jetzt von Kaserne, ist einfach zu auszusprechen, in dieser Kaserne sind meine Fesseln, aber nicht nur meine Fesseln, sondern meine Fesseln in Christus offenbar geworden. Was heißt das? Stellt euch vor, er sitzt hier, der Paulus, und da sitzt der Nächste und der Nächste und der Nächste, 5, 6 Gefangene in so einem Loch. Und natürlich unterhalten die sich. Und natürlich beobachten die Soldaten diese Gefangenen. Und sie schauen sich an und denken sich, dieser eine da ist anders. Er sitzt nicht hier, weil er einen umgebracht hat. Er sitzt nicht hier, weil er den Kaiser stürzen möchte. Er sitzt nicht hier, weil er Betrogen oder Steuern hinterzogen hat. Auch wollte er keinen Aufstand anzetteln. Warum sitzt dieser hier? Und da glaubt ihr, der Paulus, was, der macht den Mund auf und was ist das erste Wort, das rauskommt? Christus. Und er fängt an zu erzählen, ich sitze hier, weil ich glaube, Gott hat seinen Sohn in diese Welt gesandt und er hat ein vollkommenes Leben auf dieser Welt gelebt. Aber die Juden und die Römer, haben ihn gekreuzigt, ans Kreuz geschlagen, hat gelitten, hat die Sünden seines Volkes bezahlt. Aber wisst ihr, er ist auferstanden und in seinem Namen bekommen Vergebung alle, die darum bitten. Und die Römer denken, das habe ich noch nie gehört. Was ist das für ein Grund, dass der hier sitzt? Und vor allem, wir sagen was zu denen und alle anderen pöbeln uns an, stoßen uns, wollen uns, beschimpfen uns. Und wir sagen zu dem, ey, jetzt kommt, macht mal das und das. Und der steht da und hilft uns, der ist freundlich zu uns. Welcher Gefangene war zum Soldaten freundlich? Grüßt. Das ist, was ist los mit diesem? Was ist los mit diesem? Hier steht, die Fesseln in Christus wurden offenbar. Und damit wurde Christus offenbar. Und darf ich euch was verraten? Und da kam ein Soldat zum Glauben, da kam ein anderer Soldat zum Glauben. Ja, der hat es gehört und der dritte Soldat hat gelästert. Und sie sind, wow, das spricht sich rum. Und sie erzählen es ihren Vorgesetzten, sie erzählen es ihren Kollegen, sie kommen nach Hause, erzählen es ihren Familien, ihren Freunden und verbreiten das Evangelium dadurch. Und so kommt es zu den Politikern, steigt nach oben, erzählt es wieder seinem Vorgesetzten, bis das ganze Kaiserhaus davon gehört hat und dort Gläubige waren. Ja, da waren auch manche, die haben gesagt, so ein Spinner, haben sich abgewandt und haben gesagt, der redet nur Blödsinn. Schau mal, was für ein Verrückter. Ich komme aus dem Zabergäu, Richtung Heilbronn, da heißt immer, den würden wir nach Weinsberg liefern. Kennt ihr das auch hier?
Ja.
Ihr wisst, was ich meine. Der sollte besser nach Weinsberg. Die haben sich über ihn lustig gemacht, haben versucht, dadurch ihm noch mehr Leid zuzufügen. Aber es gab auch die, die ihn verkündigt haben. Und wisst ihr, was Paulus gesagt hat? Hey, egal hier oder hier, sie alle erzählen von Christus. Guck mal hier in Vers 15. Einige zwar predigen den Christus auch aus Neid und Streit, einige aber auch aus gutem Willen. Diese aus Liebe, dass sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums gesetzt bin. Jene verkündigen den Christus aus Streitsucht, nicht lauter, wobei sie meinen Fesseln Trübsal zu erwecken gedenken. 18. Was denn? Wird doch auf alle Weise, sei zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich merke mich auch freuen. Paulus sagt, hey, voll gut. Die verkündigen alle Christus. Guck mal in Kapitel 4, Vers 22, ganz am Schluss. Ganz am Schluss vom Brief. Es grüßen euch alle Heiligen, schaut mal, und dann, besonders die aus dem Haus des Kaisers. Das habe ich mir nicht ausgedacht, dass da Leute zum Glauben gekommen sind. Da kamen, gibt es Heilige im kaiserlichen Haus. Warum? Weil Christus sagt, ich nehme meinen Apostel und ich kerke ihn ein. Kennt ihr das im Schach? Wer von euch spielt Schach? Ich so ein ganz kleines bisschen. Manchmal gibt es dort, dann tue ich eine Figur opfern, um eine bessere Stellung zu bekommen oder den anderen in einen Fehler zu locken. Das hat Christus quasi getan. Er hat einen geopfert, um das Evangelium hinauszutreiben. Da war einer und er sagt, den kerke ich ein und dafür kriege ich so, so viele mehr, die das Evangelium weitererzählen. Das ist doch göttliches Denken. Und wisst ihr, das ist noch nicht genug. Wir haben noch in Vers 14. Christus sagt, mein Triumph geht noch weiter. Vers 14. Also Kapitel 1 wieder. Und dass die meisten der Brüder, er spricht von der römischen Gemeinde, die übrigens den Römerbrief empfangen hat, das ist diese Gemeinde, dass die meisten der Brüder, die im Herrn Vertrauen gewonnen haben, durch meine Fesseln vielmehr sich erkühnen, das Wort Gottes zu reden, ohne Furcht. Wisst ihr, die römische Gemeinde war eine furchtsame Gemeinde. Ihr Zeugnis, können wir hier ahnen, war nicht das Beste. Und Jesus sagt, ich nehme einen Apostel und ich stecke ihn ins Gefängnis. Und das wird in der Gemeinde ein jetzt erst recht. Und hier heißt es, dass sie sich erkühnen. Wir könnten auch übersetzen, sie haben eine Überzeugung bekommen. Jetzt predigen wir Christus. Ja, er ist eingesperrt, aber schau ihn an, er lässt sich nicht unterkriegen. Dann wollen wir auch Christus verkündigen. Und so heißt es hier, sich erkühnen, das Wort Gottes zu reden, ohne Furcht. Christus hat an ihren Herzen gewirkt, dass sie die Furcht abgelegt haben und so Christus verkündigt haben. Gigantisches Werk, das Christus hier wirkt, oder? Dadurch, dass er einen von seinen ins Gefängnis einsperrt. Statt ein Missionar hat Jesus jetzt viele, viele Missionare. Was ist die Botschaft der heutigen Predigt? Die Botschaft ist, dass Jesus von Leid zur Herrlichkeit kommt. Und dass wir nicht die Krise bekommen, das ist das Anliegen dieses Textes, dass die Philipper nicht die Krise bekommen, nur weil ihr Paulus eingesperrt war. Dass wir als Gemeinde nicht die Krise bekommen, nur weil Leid und Drangsal in welcher Form auch immer in unser Leben hineinkommt, sondern dass wir eine andere Perspektive darauf haben. Warum? Weil Gottes Denken anders ist. Jesus Christus wird in Jesaja 9, Vers 5, das ist diese Stelle mit: Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Man nennt seinen Namen unter anderem wunderbarer Ratgeber. Warum? Warum? Weil Christus einen Ratschluss hat, der ist wunderbar. Es hat zwei Bedeutungen. Zum einen, wow, darüber staunen wir. Das ist gigantisch gut. Und zum anderen, er ist so wunderbar, es ist ein Wunder für uns, wir verstehen ihn nicht. Kennt ihr einen Trickkünstler? Wenn ich das könnte, ich kann es nicht. Würdet mir irgendwas geben, einen Stuhl oder so, und ich würde ihn hier einstecken, würde ihn aufmachen, er wäre weg und würde sagen, wow, wie hat er das gemacht? Wir verstehen es nicht. Und das ist Christus, nur viel größer. Er hat einen Plan, der weit, weit unseren Verstand übersteigt, der unserem menschlichen, natürlichen Denken so diametral widerspricht, aber trotzdem so gigantisch gut ist. Und wir als Kinder Gottes sind dazu aufgerufen, diese Perspektive zu haben, die aus dem Wort Gottes herauszulernen. Ich möchte mit euch eine Stelle aus dem 1. Korintherbrief lesen, wo wir sehen, wie Gottes Denken so massiv anders ist für uns. Aus 1. Korinther Kapitel 1. Ich möchte ab Vers 19 lesen. Gottes Denken ist so anders wie das von Menschen. Erster Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 19. Denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verstandigen will ich wegtun. Wo ist der Weise? Wo der Schriftgelehrte? Wo der Wortstreiter? Dieses Zeitlaufes. Hat Gott nicht die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil ja in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannt ist, so gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu retten. Denn weil die Juden Zeichen fordern, als auch die Griechen Weisheit suchen, wir aber predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Anstoß, den Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst aber, sowohl Juden wie als auch Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen, das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Gott ist in seinem Denken so sehr anders wie wir. Und er sagt an dem Punkt hier, wo jeder denkt, jetzt hat er verloren, da sagt Gott, und hier habe ich gewonnen. Das, was wir Menschen als größtes Leid, als größte Niederlage betrachten würden, den Tod, da wo jedes menschliche Handeln aufhört, das sagt Gott, und hier habe ich gewonnen. Das ist mein Triumph auf Golgatha. Warum? Paulus schreibt hier natürlich nicht, dass Gott töricht wäre an einer Stelle, dass Gott schwach wäre an einer Stelle, aber sagt, selbst wenn wir das denken würden, er wäre immer noch gigantisch weiser, gigantisch stärker, wie wir schwache Menschen. Lass uns zurück in den Philipperbrief gehen. Ich möchte fragen, was machen wir jetzt mit diesem Text? Paulus hat gesagt, es ist mein Anliegen, euch Wissen zu vermitteln. Was machen wir mit diesem Wissen? Ich bitte nicht, dass ihr euch, ihr trefft euch am Montag, die Brüder, dass ihr euch zusammensetzt, einen Test entwerft und den nächste Woche austeilt. Und ihr dann hier bitte den ausfüllt, diesen Test, was wurde gepredigt, habt ihr dieses Wissen noch? Und wenn ja, mit bis 3,5, am besten noch kommt schon in den Himmel und der Rest ist durchgefallen. Das ist nicht das Anliegen hier, das wäre Katastrophe. Was machen wir mit diesem Wissen? Guckt mal, in Vers 9 und Vers 10, Paulus formuliert ein Gebet und das ist mein Anliegen. Geht mit diesem Wissen ins Gebet. Vers 9. Und dies bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme, in Erkenntnis und aller Einsicht. Und ich hoffe, die habt ihr jetzt. Habt ihr heute Morgen euch erinnert, was für eine Erkenntnis. Ah, Gott handelt durch Leid hindurch zur Herrlichkeit. Ihr habt Einsicht, das heißt, ihr schaut auf Leid, wie es Gott schaut. Und schaut mal dann Vers 10, damit ihr prüfen mögt, was das Vorzüglichere ist, damit ihr lauter und ohne Anstoß seid auf den Tag Christi. Das bitte Gott, schenk es mir, dass ich dieses Wissen, diese Erkenntnis in meinem Leben tiefer ankere, damit ich prüfen kann, wenn Leid kommt, wenn Situationen da sind, dass ich prüfen kann, was ist das Vorzüglichere? Und dann nicht sag, Leid und Drama und Panik und Christus hat es nicht im Griff, wo ist Gott? Und sage, ja, das ist das Vorzügliche. Christus als der Herr wählt diesen Weg in meinem Leben zu größerer Herrlichkeit. Das heißt hier, damit ihr lauter und ohne Anstoß seid. Damit ihr nicht, wie kann Gott das zulassen? Ich stoße mich an Christus. Wenn das Gott ist, dann will ich mit ihm nichts zu tun haben. Wenn durch Leid Unglaube offenbar wird. Das wäre nicht gut. Lasst uns heute beten, dass Christus das in unserem Herzen verankert. Und dann, wenn einer Anstoß nimmt, wenn einer sich daran stößt, wenn einer in Leid am Zerbrechen droht, dass wir ihn in den Arm nehmen können und sagen, schau, Bruder, schau, Schwester, schau den Herrn und ich gehe mit dir und wir tragen dich als Gemeinde, wenn du in einer schweren Zeit bist. Warum? Weil wir verstehen und wissen, Christus hat einen großen Plan. Und dass wir unseren Blick hin auf Christus richten. Auf ihn, der durch Leid zur Herrlichkeit kommt. Und schaut mal, was hier noch steht. Damit wir lauter und ohne Anstoß seid auf den Tag Christi. Darf ich euch sagen, diese Predigt hier hat einen Tag, da wird sie völlig unrelevant, wenn Christus wiederkommt. Weil dann, liebe Gemeinde, ist alles, was ich heute gesagt habe, der Vergangenheit, dann gibt es kein Leid mehr, wird abwischen jede Träne. Des Früheren wird man nicht mehr gedenken, Jesaja 65. Dann ist alles Leid vorbei und dann sind wir in vollkommener Herrlichkeit bei Christus. Auf dem Cajon steht Maranatha, wunderbar. Herr, komm bald, oder? Ganz ehrlich, ich würde mich freuen, wenn diese Predigt hier noch einen Tag gültig wäre, noch einen halben Tag. Wenn die Predigt gar nicht mehr gültig wäre, der Herr wird jetzt kommen. Dann hätte ich gesagt, okay, ich habe mich vorbereitet, aber das wisst ihr, das ist mir völlig egal. Sobald der Herr kommt, ist es egal. Aber bis dahin, mein Gebet möchte uns diese Predigt tragen und eine richtige Perspektive in Leid geben. Wollen wir zusammen als Gemeinde beten, vor den Herrn, dieses Anliegen vor den Herrn bringen? Ich lade euch dazu ein und ich schließe dann ab.